Also wir haben das in Thüringen gehabt. Ich habe eine ganz junge Aktivistin gehabt, die mir den ganzen Tag diese Hamas-Scheiße in den internen Chats geschickt hat. Also es kam immer wieder ein getötetes Kind und daran ist die israelische Armee schuld. Und wenn du dann gesagt hast, merkst du gerade, dass du auf dem Weg bist zu sagen, der Jude frisst Kinder, dann sind wir wirklich am Antisemitismus des NS.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
also plus eins. Die totale absolute Mehrheit
haben. Muss ich jetzt. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Ja, moin. Schön, dass ihr Bock auf eine neue Folge Absolute Mehrheit habt. Ich bin Jan Schippmann und mein heutiger Gast ist eine Parteilegende. Kein anderer in der Linkspartei hat geschafft, was Bodo Ramelow gelungen ist. Er war der erste und einzige Ministerpräsident der Linken. Mittlerweile ist er zurück im Bundestag und ist dort sogar Vizepräsident für seine linken Fraktion. Könnte also alles richtig schön sein, aber Bodo Ramelow scheint hier und da mit der Entwicklung seiner eigenen Partei zu fremdeln und wird auch immer wieder von Parteimitgliedern kritisiert. Was da los ist, wie er sich gegen linken Antisemitismus stellt und wie man an der Übermacht der AfD im Osten sägen kann, das klären wir heute. Los geht's. Herzlich willkommen, Bodo Ramelow.
Hallo.
Sie haben vor kurzem einigen Leuten in Ihrer Partei einen großen Schrecken eingejagt. Im Juni haben Sie auf Ihrer Homepage geschrieben, Zitat, heute ist mir beim Aufwachen ein Satz durch den Kopf gegangen, der mich nicht loslässt. Bin ich dabei, die Partei zu verlassen oder verlässt meine Partei gerade mich? Sind Sie mit einem Bein schon raus aus den Linken?
Nö. Es ist ja der Satz, der mich aufgerüttelt hat. Dann hat meine kluge Frau gesagt, wenn er dich so aufgerüttelt hat, dann zerleg ihn mal. Was hat dich innerlich umgetrieben, dass bei dir so ein Satz ankommt? Ich hatte an dem Wochenende gerade einen Parteitag erlebt, der völlig anders ausgegangen ist, wie ich alle Parteitage bisher erlebt habe. Dann stellst du fest, dass eine Partei, die sich verdoppelt, eine neue Partei ist, eine andere Partei ist. Und auch ich muss mich daran gewöhnen, dass das, was ich über lange Jahre so an ausgelatschten Wegen hatte, auf einmal auch nicht mehr funktioniert. Also insoweit ist dieser Satz ein Aufrütteln gewesen an mich selber und er hat am Ende zu viel Dialog geführt. Also es gab welche, die gesagt haben, so ein Quatsch, musst du das schreiben, dann steigen doch die Medien drauf ein. Und andere sind gekommen, haben gesagt, gut, dass du es geschrieben hast. Das hat uns mal zum Nachdenken gebracht, weil wir fühlen es ähnlich. Und die neuen Mitglieder, wir haben eine Verdopplung, also wir sind bei 120.000 Mitgliedern. Das muss man sich mal vorstellen, das sind Mitglieder, die sind 2-3 Monate da und haben Erwartungen, Hoffnungen und wollen sich einbringen. Und da merke ich, damit müssen wir aktiv umgehen, das sollte uns herausfordern. Und so war mein Text dann auch herausfordernd gemeint.
Womit haben Sie denn besonders gefremdelt?
Dass wir in einen Wahlkampf, in einen Parteitag gehen mit Personalvorschlägen und völlig andere am Ende rauskommen. Mhm. Und das konnte ich mir bislang nicht vorstellen, dass bei uns das in einem so gesettelten Landesverband wie Thüringen vorkommt und dass zwei Vorsitzende, die ein gutes Team waren, mit denen, die auch durch all die Wahlkämpfe gegangen sind, dass man auf einmal im Parteitag so ein Gefühl hatte, ja nee, also die wählen wir jetzt nicht. Oder für den einen, der von allen hoch geschätzt worden ist, da hat man gesagt, aber die Satzung für den ändern wir nicht nochmal. Und dann merke ich, jetzt sind auf einmal Diskussionsstränge am Laufen, die man nicht einfach mal auf dem Parteitag schnell einfangen kann. Das heißt, wir müssen gründlicher darüber reden, dass sich auch die ganze Partei aufmacht, sich zu verändern. Und im Übrigen, ich bin ja derjenige, der vor 20 Jahren diese Partei, die Linke, hat entstehen lassen. Aha. Damals hatte ich die Hoffnung, dass so ein Prozess einsetzt. Er ist nicht gekommen, weil am Ende, es ist immer irgendwie in den alten Bahnen weitergelaufen. Und
jetzt frischer Wind da.
Eine ganz andere Geschichte. Und das finde ich total spannend, eigentlich auch notwendig, denn die Parteiendemokratie gerät zunehmend in die Krise.
Das Ergebnis bei der Bundestagswahl war für die Linke ja nach langen, schwierigen Jahren ein Triumph, aber es hat halt eben doch das Bild der Partei geändert. Man hat besonders bei jungen, akademischen Menschen punkten können und bei älteren und weniger gebildeten Menschen hat man nicht so gut abgeschnitten. Was macht das denn mit der Partei dann in der Realität?
Also ich will das Beispiel sagen. Vor 20 Jahren bin ich zu den älteren Genossen und habe gesagt, redet doch mal mit den Enkeln, die könnten uns auch wählen.
Die brauchen wir jetzt, die Stimmen.
Jetzt? Bei diesem Wahl? Wahlkampf, durch TikTok, durch Heidi, durch das, was wir sozusagen auf einmal in dem jungen Bereich an Präsentationen am Laufen hatten, kommen auf einmal ältere Leute auf mich zu und sagen, das Enkelchen hat gesagt, die Linke ist cool, die sollen wir wählen. Und dann habe ich auf einmal so Familiengespräche gespiegelt gekriegt, das Kind, der Jugendliche ist gekommen, hat die Eltern so lange genervt, dass die Eltern doch bitte die Linke wählen sollten. Das waren Debatten, die habe ich jahrzehntelang vermisst. Und deswegen sage ich ja, es ist eine andere Partei. Es ist auch ein, was ich wohltuend finde, ein Angebot an junge Leute, die ja weitestgehend im politischen Establishment als aus, die wählen uns nicht, die haben mit Parteien nichts zu tun oder so. Und auf einmal haben die mit Parteien ganz viel zu tun. Auf einmal treten die alle ein. Ich erlebe das im familiären Umfeld. Auf einmal kommen Enkelkinder von meiner Generation und sagen, wir sind in deine Partei eingetreten. Wir sind jetzt in der gleichen Partei. Auf die Idee wäre ich vor Jahren nicht mal gekommen.
Also gibt es jetzt 0,0 Austrittsgedanken mehr, dass sie sagen, das ist nicht mehr meine Partei.
Als ich das geschrieben habe, gab es auch keinen Austrittsgedanken. Es gab diesen Satz, der im Kopf mich wachgerüttelt hat. Und das heißt ja was. Wenn du morgens wach wirst und hast ein Erschrecken, dann ist ja etwas in dir am Arbeiten. Es ist ja nicht so, dass du das alles in der Nacht dir irgendwie ausgedacht hast, sondern du verarbeitest ja das, was am Wochenende gewesen ist. Und deswegen war der Rat meiner Frau richtig zu sagen, wenn es dich so bewegt, schreib's auf. Mhm. Und dann habe ich mich bemüht, das Aufgeschriebene auch als Diskussionsangebot zu platzieren. Na klar, dieser Satz ist am Ende rausgelöst worden und ist natürlich eigenständig auch als Meldung gekommen. Es gab ja dann die Meldung, Ramelow ist ausgetreten, Ramelow tritt aus und sowas. Und dann gab es Kritik an mir, auch von Menschen aus der Partei, die gesagt haben, siehst du, was die Presse wieder draus macht? Und dann sage ich, seid doch mal weniger aufgeregt. Kann ja sein, dass die Presse das draus macht. Trotzdem, lest meinen Text. Wenn ihr über meinen Text mit mir reden wollt, dann bin ich willens, in diese Diskussion einzutreten, weil dann heißt es, wir müssen generationsübergreifend. Und jetzt kommt der für mich der Lerneffekt dieser Bundestagswahl. Bei der Landtagswahl haben wir gerade in Thüringen eine heftige Niederlage eingefahren. Wenige Wochen später haben wir einen Triumphzug in dem gleichen Bundesland auf einmal in einer Situation, bei dem wir von einer anderen Generation getragen werden. Und das zu verstehen, dass die jungen Leute mit anderen Ansprüchen kommen und in einer anderen Welt unterwegs sind. Und jetzt sage ich ganz ehrlich, als Heidi Reicheneck das erste Mal Mitte letzten Jahres kam und sagte, du machst mit mir jetzt einen TikTok, habe ich gesagt, geh bloß weg. Ich mache mit dir keinen TikTok. Ich will mit TikTok nichts zu tun haben. Mach du, was du willst. Ich finde das toll, wie du das machst, aber meine Welt ist das nicht. Ich will das nicht sehen. Ich gucke mir das nicht an. Und dann hat sie doch sich durchgesetzt. Kann ja sehr zäh sein. Wir haben getiktokt. Kriegte ich die ersten Rückmeldungen. Das wäre ja cool, dass ich mit Heidi da zusammen ein paar Sätze in die Welt gesetzt hätte. Okay. Heute habe ich ein ganzes Team von jungen Leuten, die mich begleiten, weil ich von dieser Welt keine Ahnung habe.
Und ich merke, hatten sie Black Metal Make-up in einem TikTok da, im Gesicht.
Ja, und da wusste ich gar nicht, was das ist. Also, ich kannte den Sänger von Heaven Shall Burn als Jurist. Den kenne ich als jemand, der bei uns in der Verwaltung arbeitet und zuständig ist für Lux Bieber Wolf. Als Jurist.
Ja.
Im Naturschutzbereich des Ministeriums. Ich bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass der einer der prominentesten Gesichter dieser Szene ist. Und dann hat meine Mitarbeiterin gesagt, na, dann wirst du so ein bisschen geschminkt. Ich habe gesagt, okay, ich will es gar nicht sehen.
Ich glaube, wir blenden das mal ein. Wir blenden das mal ein hier im Part. Für alle, die es mit Video sehen.
Hier ist noch ein Paket mit Black Metal angekommen. Hast du das schon wieder bestellt? Aber jemand muss es doch bestellt haben.
Was soll ich denn mit Heavy Metal?
Hab ich nicht bestellt.
Als das aufgebracht worden ist, habe ich nicht gesehen, was passiert. Erst als sie mir einen Spiegel hingehalten haben, da habe ich dann gedacht, oh Gott, was machen die jetzt mit mir?
Aber und das war, ist ja gut angekommen.
War der Renner. Danach haben wir dann T-Shirts dazu gemacht und haben Pullis dazu gedruckt und die sind weg wie warme Semmeln. Ich habe gedacht, das ist ja verrückt und unglaubliche Rückmeldung von denjenigen, die diese Musik mögen, dass sie total begeistert waren.
Metal-Fans freuen sich immer, wenn sie gesehen werden. Ich würde sagen, wir gehen mal in ein Thema rein, das Ihre Partei aktuell auch sehr beschäftigt.
Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland steigt von Jahr zu Jahr. Laut dem Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, sind die Übergriffe von 2023 auf 2024 um ganze 77% gestiegen. Die meisten dokumentierten Vorfälle entfielen auf anti-israelischen Aktivismus. Dabei geht es sowohl um Propagandadelikte, aber auch um Übergriffe. In den vergangenen Monaten sind mehrere geplante Anschläge, wie zum Beispiel auf die israelische Botschaft, vereitelt worden. Wie kann man dafür sorgen, dass jüdisches Leben in Deutschland wieder sicher wird?
Antisemitismus existiert von rechts, von links, aber auch aus dem islamistischen Spektrum. Weil aber heute hier ein wichtiger Vertreter der Linken sitzt, reden wir heute darüber, wie linker Antisemitismus besser bekämpft werden kann und wo ihre Partei da aktuell steht. Im Parteiprogramm der Linken steht als Ziel die, Zitat, Bekämpfung aller althergebrachten und neuen Formen des Antisemitismus. Wie läuft das Ihrer Meinung nach aktuell, insbesondere nach dem 7. Oktober 2023?
Na, die Schwierigkeit besteht erstmal darin, dass wir eine grundlegende Beschlusslage haben, die sagt, wir machen alles, was in jeder Form von Antisemitismus uns begegnet, wird von uns abgelehnt. Und dann kommt aber der Antisemitismus, der sich gegen den Staat Israel richtet, also der verpackt ist. Und da wird es halt schwierig, weil die Bilder, die im Moment von Gaza, von uns allen, von jedem Bürger im Moment gesehen werden, der ja auch in Israel selber zu heftigen Protesten führt, der ja auch in Israel das ganze Land zerreißt, was da gerade an militärischen Aktionen gefahren wird und wie viele Menschen dort als zivile Opfer jetzt das ganze Geschehen begleiten. Damit ist der 7. Oktober mit nichts gerechtfertigt. Der 7. Oktober bleibt der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden nach der Shoah. Und für die Shoah trägt Deutschland die Verantwortung. Ja. Ich bin als Thüringer Ministerpräsident immer konfrontiert gewesen mit der Verantwortung zu den Verbrennungsöfen von Auschwitz. Topf und Söhne ist in Erfurt. Von Erfurt ist die Vernichtungstechnik in alle Vernichtungslager geliefert worden. Und deswegen ist dieser Punkt, dass Israel daraus entsteht, dass in Deutschland Menschen als Massenmord, als Normalität, so schlimm dieses Wort ist, Normalität, Menschen umzubringen, das ist ja das eigentlich Verbrecherische, was an Übergriffigkeit im deutschen NS-Reich passiert ist, dass Menschen einfach so eingeordnet worden ist, die können weg, die können einfach ermordet werden, die können einfach verbrannt werden, die können einfach verstreut werden. Das ist das eigentlich Schlimme. Und aus dieser Perspektive sehe ich immer auf Israel und sage, ich verstehe den Teilungsbeschluss, und der Teilungsbeschluss von der UN war damals die Grundlage, wie ein friedliches Leben miteinander gehen könnte. Und dann kommt nach der Gründung Israels schon am Tag später der Angriff der arabischen Staaten auf Israel, und zum ersten Mal muss Israel sich mit Waffengewalt verteidigen. Das ist der Teil, der dann gerne auch in linken Kreisen ausgeblendet wird, dass dieser Teil der Selbstverteidigung überhaupt nur die Existenz Israels ermöglicht hat. Das ist der historische Bezug, über den man reden muss. Und der zweite ist der, dass die Frage, wer stellt den Teilungsbeschluss in Frage? Bislang kannte ich immer Anhänger der Hamas oder Freunde der Hamas. Und mit diesen Strukturen möchte ich nichts zu tun haben. Also wer totalitär derartig gegen Menschen vorgeht, wie die Hamas gegen Menschen vorgeht und menschenverachtend ist, damit möchte ich nichts zu tun haben. Und dann haben wir so eine zweite Spielart im linken Spektrum, im trotzkistischen Bereich, dass Israel ein Apartheidstaat ist, dass Israel ein Kolonialstaat ist, dass Israel der verlängerte Arm Amerikas ist, der US-Imperialismus und so weiter. Alle diese Spielarten haben sie im linken Spektrum. Und aus der Perspektive habe ich immer bisher gesagt, ich will wissen in der Linken, bist du für die Zwei-Staaten-Lösung, ja oder nein? Und jetzt kommt die Kompliziertheit, die ich erlebe, dass jetzt die israelische Regierung selber die Zwei-Staaten-Lösung in Frage stellt oder bestreitet, indem sie in der Westbank anordnet, dass die Westbank geteilt wird, dass illegale Siedlungen gebaut werden und damit die letzte Chance für den zweiten Staat zerstört wird. Und das macht es so schwierig, immer wieder ganz klar zu argumentieren. Ich bleibe dabei, auch ein Linker, der den Antisemitismus bekämpft, darf nicht daherkommen und sagen, Israel als Judenstaat ist zu vernichten. Oder wir wollen diese ganze Region als einen Staat haben. Da hat Ulrike Eifler, das ist ein Vorstandsmitglied von uns, einen Tweet abgesetzt, ein Kommentar mit einer Karte des gesamten Bereiches, wo keine Grenze mehr drin war. Wenn man den 7. Oktober nicht thematisiert, aber dann am Ende nur die militärische Aktivität der IDF, also der Armee, ja, im Gazastreifen thematisiert. Dann lässt man Ursache und Wirkung außen vor, und das finde ich auch inakzeptabel.
Jetzt muss man ja sagen, Ulrike Eifler, ich wäre auch noch drauf zu sprechen gekommen, die ist Mitglied des Parteivorstandes.
Ja.
Und das ist ja jetzt nicht so irgendwas. Das ist ja, ja, für die Partei
deswegen
essentiell.
Deswegen habe ich ja auch scharf kritisiert.
Was hat sie dazu gesagt? Der Tweet ist immer noch online.
Ja, aber meine auch. Also,
aber gab es da Dialog zwischen ihnen beiden?
Nein, sie hat sich darauf mir gegenüber nie verhalten, aber der Parteivorstand hat sich verhalten und hat das verurteilt. Hm. Also insoweit ist es so, dass sie meines Erachtens fortgesetzt unbelehrbar ist.
Hm. Kann sie diesen Job noch ausfüllen? Also ich meine, die steht ja offen damit gegen das
Parteiprogramm. Nochmal, jeder von uns hat einen Wahlauftrag für den Parteitag bekommen. Auch sie hat ihn bekommen, ob mir das gefällt oder nicht. Nur weil das, was sie dort abgesetzt hat, den meines Erachtens den Charakter des Antisemitismus erfüllt, also den Befund, den Rias dort zu Recht auch qualifiziert untersetzt hat. Trotzdem ist sie immer noch Mitglied des Vorstandes, weil sie einen Wahlauftrag durch den Parteitag hat. Aber ich bin froh, dass der Parteivorstand in aller Deutlichkeit gesagt hat, diese Form von Antisemitismus finden wir völlig inakzeptabel.
Sie haben eben gerade schon den Begriff Apartheid hier aufgeführt. Den größten Knall der letzten Zeit gab es, glaube ich, auf dem Bundesparteitag, als die Antisemitismusdefinition geändert worden ist. Nach der nun für die Partei verbindlichen Jerusalemer Erklärung sind zum Beispiel Apartheid-Vorwürfe oder Boykottaufrufe gegen Israel nicht mehr per se antisemitisch. Das hat massive Kritik hervorgerufen, unter anderem vom Zentralrat der Juden, aber auch von Ihnen selbst. Wie haben Sie diese Entscheidung erlebt?
Nochmal, an der Stelle habe ich mich klar geäußert, habe gesagt, auf einem Parteitag beschließt man keine Deklarationen, die emotional getrieben werden, sondern wir sollten uns davon leiten lassen, dass das, was wir als Beschlusslagen haben, auch einer wissenschaftlichen Überprüfung standhält. Und die Art und Weise, wie die GDR-Deklaration, die Jerusalem-Deklaration, von der Sie gerade sprechen, in Abgrenzung zur IRA, also der in Deutschland angewandten, beschlossen worden ist, das habe ich kritisiert. Das hätte nie am Schluss des Parteitags nebenher erfolgen dürfen. Wo ich Ihnen aber widerspreche, dass die GDR tatsächlich Apartheid nicht sanktioniert. Die GDR sagt genauso, es muss eingeordnet sein. Wie wird es angewandt?
Nicht mehr per se antisemitisch.
Ja, nee, das ist mir zu einfach.
Das steht aber im Text.
Ja, weil der Automatismus, und jetzt müssen wir den gleichen Kritikpunkt auf die IRA anwenden. Weil wenn wir sachlich darüber reden wollen, auch in diesem Podcast, dann sollten wir auch diesen anderen Teil der Kritik sehen. Nicht die IRA ist von uns abgelehnt worden, sondern wie die IRA durch den deutschen Staat angewandt wird. Nämlich, indem ein Kernsatz aus der IRA rausgenommen wird und in Fördermittelanträge reingeschrieben wird. Und diejenigen, die Demokratieprojekte gefördert kriegen wollen, sollen unterschreiben, dass sie diesen Satz akzeptieren.
Welcher Satz ist das?
Das kann ich Ihnen aus dem Kopf jetzt nicht sagen.
Worum geht's da?
Es geht um den Antisemitismus, anti-israelischen Antisemitismus. Und dann ist die Frage, ist die Ablehnung von der Zwei-Staaten-Lösung schon an sich ein Einstieg in den Antisemitismus, ja oder nein? Da finde ich, dazu braucht es Kontext. Und dass sowohl die IRA reduziert wird und dann angewandt wird für ganz andere Förderprogramme, also die mit Israel, mit Judentum, mit Antisemitismus gar nichts zu tun haben, das finde ich deplatziert. Und damit wird eben auch eine Antisemitismusformel auf einmal in Deutschland angewandt gegen Träger, die Demokratieprojekte betreiben.
Aber gibt es da für Sie ein Szenario, wo Sie sagen, da lehnt jemand das Existenzrecht des Staates Israel ab? Und das Szenario sagt, das wäre noch so okay, dass das dann nicht antisemitisch wäre?
Ich lade Sie einen Moment ein, auf die Entstehungsgeschichte Israels zu schauen. Es ist das Ende des Osmanischen Reichs und wird dann zum britischen Mandatgebiet.
Genau,
das britische Mandatgebiet wird so ausgeübt, dass es kolonial ausgeübt wird. Also die Anwendung Großbritanniens oder Englands gegenüber dem Mandatsgebiet ist ein rein koloniales. Und die Waffen, die dorthin transportiert worden sind, sind ja im Übrigen auch an arabische Kräfte dann gegeben worden, die dann wiederum Israel als Israel entstand bekämpft haben.
Genau, am Tag danach haben Sie eben schon gesagt.
Genau, und insoweit ist die Frage, ob man für diese Region so etwas wie ein Föderalstaat sich vorstellen könnte, in dem die jüdischen Siedlungsgebiete, weil auch da muss man nochmal genau reingucken. Die arabische Seite erzählt immer, die Nakba ist sozusagen die größte traumatische Erinnerung. Das ist die Vertreibung der arabischen Bevölkerung. Mhm. Was dabei völlig verschwiegen wird, ist, dass gleichzeitig eine riesige Vertreibung von jüdischen Bevölkerungsanteilen aus den arabischen Nachbarländern stattfindet. Wir haben also ein Bevölkerungsumschichten aus Siedlungsräumen, wo die einen die Minderheit waren und sie werden in Regionen getrieben. Und jetzt kommt der Punkt, weil wir müssen immer gucken, in welcher Zeit ist das geschehen. Das ist dieselbe Zeit, in der Europa auch komplett Siedlungswanderungen hat, in denen die Deutschen aus ihren alten deutschen Siedlungsgebieten vertrieben werden. Und wir haben einen Prozess in Deutschland, dass die Vertriebenen keine revanchistischen Ansprüche mehr stellen gegenüber ihren Siedlungsgebieten, aus denen sie gekommen sind. Das hat es im arabischen Raum nie gegeben.
Dann würde ich mal sagen, wir schauen jetzt einmal mal in die Gegenwart. Und zwar gab es in Berlin-Neukölln zuletzt einen Vorfall, dass ein Sommerfest zusammen mit einer Organisation gefeiert wurde, die vom Verfassungsschutz als Hamas-freundlich geführt wird. Auch da hat sich Jan van Aken von distanziert. Aber was für Konsequenzen folgen da drauf, wenn sowas passiert?
Unser Bundesvorsitzender hat sich völlig klar dazu geäußert, dass das völlig inakzeptabel ist. Es gibt nicht einen einzigen Punkt, der uns mit der Hamas in irgendeiner Form in die Nähe bringen darf. Ja. Und ich fand die Einladung in Neukölln einfach schlicht falsch. Ja. Und die Antwort, die Jan van Aken als Bundesvorsitzender gegeben hat, fand ich völlig richtig.
Berlin-Neukölln steht ja tatsächlich immer wieder wegen extremer Aussagen auf pro-palästinensischen Demos im Fokus. In dem Bezirk hat Ferhat Kocak das Direktmandat für die Linke geholt. Glauben Sie, Kocak hätte in Neukölln gewonnen, wenn er sich da aktiv für den Kampf gegen Antisemitismus eingesetzt hätte?
Ich habe mit ihm geredet und zwar sehr lange, gemeinsam mit Jan van Aken. Und da hat er sich auf diese ganzen Grundsätze, die ich hier darlege, bezogen. Also in meinem Gespräch, das ich deswegen mit ihm hatte und das ich gemeinsam mit meinem Parteivorsitzenden mit ihm geführt habe, weil das war mir wichtig. Ich will wissen, ob wir, wenn wir dort als Direktgewählte, ich bin auch Direktgewählter, ob wir als Direktgewählter aus der Linken genauso ticken. Und Ferhat hat mir klar ganz deutlich gesagt, er ist für eine Zwei-Staaten-Lösung. Er lehnt die Hamas als eine autoritäre Organisation ab und so weiter.
Autoritär oder terroristisch?
Für mich ist es eine terroristische, autoritäre Organisation. Aber ich will jetzt das Gespräch nicht wiederholen. Ich will einfach nur sagen, dazu gab es tatsächlich auf unserer ersten Klausur ein Sechs-Augen-Gespräch, das mir wichtig war, damit ich weiß, wenn ich in der Fraktion unterwegs bin und ich bin mit solchen Themen auch mit, ich bin der religionspolitische Sprecher, das heißt spätestens, wenn es um den Islam geht oder um Islamismus. Also weil das geht mir in der deutschen Debatte auf die Nerven. Jeder Moslem wird schon in die Ecke des Islamisten gestellt. Also in Thüringen ganz massiv, wenn ich an die Ahmadiyya-Gemeinde denke, bei mir in der Nachbarschaft, da werden regelmäßig Schweineköpfe auf die auf deren Grundstück geworfen. Und da wird einfach gesagt, das sind Islamisten. Nee, die sind selber vom Tod bedroht. Also sie werden selber in Pakistan gejagt und massiv unter Druck gesetzt und sind tatsächlich mit dem Tode bedroht.
Ist ja immer so. Also auch beim IS waren die meisten Opfer Moslems.
Ja.
Aber ich würde ganz gerne noch mal über einen weiteren Fall sprechen. Und zwar, wir müssen jetzt nicht alle Einzelfälle durchgehen, aber den fand ich besonders befremdlich. Auf dem Twitter-Account der Linksjugend Frankfurt wurden antisemitische Posts abgesetzt. Ja. Und da gab es den Kontext, dass nachdem jüdische Jugendliche in Spanien unter ungeklärten Umständen aus einem Flugzeug geworfen wurden, wurde von der Linksjugend getwittert, wir müssen leider enttäuschen, der Rauswurf fand nicht statt, während das Flugzeug in der Luft war.
Darauf hat der Landesverband der Linksjugend sofort reagiert und diesen Menschen sofort die Berechtigung, irgendwas zu twittern, entzogen. Mittlerweile hat er auch die Linksjugend verlassen. Er war kein Mitglied unserer Partei und der Landesverband Solid und der Landesverband Die Linken haben sofort gesagt, dass sie das nicht akzeptieren und öffentlich gesagt, in aller Deutlichkeit. Also insoweit kann man nie ausschließen, dass auch jemand dann meint, er könnte dieses Recht für sich benutzen, auch Dinge rauszuhauen, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Oder ich kann auch mal sagen, vielleicht ist es auch jemand, der genau das provozieren will. Aber in jedem Fall gab es sofort eine ganz harte Reaktion und ich bin froh, dass dieser Mensch, also dieser Tweet wurde entfernt, diese Entschuldigung wurde thematisiert, es wurde klar gesagt, es ist völlig inakzeptabel. Dieser Satz, also schade, dass es nicht in der Luft passiert ist, ist ja ein offener Mord. Ja. Also es ist ein offener Bezug.
Menschenverachtend.
Ja, und Und diesen Teil von Menschen bei uns gibt es. Mhm. Und die gibt es von links und es gibt sie von rechts. Ich erlebe es immer wieder, weil ich kriege solche Zuschriften, da geht es um mein Leben oder das Leben meiner Familie. Ich möchte Ihnen jetzt nicht die Einzelfälle sagen, wie viel und wie oft in meinem Leben ich genau dieser Auseinandersetzung ausgesetzt war. Und deswegen würde ich gerne sozusagen deutlich machen, wir müssen uns wehren gegen jede Form. Ob das eine antisemitische Form ist oder ob das eine gegen die Menschlichkeit an sich ist. Wir müssen uns gegen jede Form von selbstlegitimierter Gewalt wehren, die am Ende zu Mord und Totschlag führt.
Also ich würde sagen, was mein Punkt ist, wo ich ganz gerne einfach auch, ich habe da mit einigen Leuten drüber gesprochen und ich finde insbesondere spannend, dass die Altlinken, nenne ich sie mal, sei es Jan van Aken, sei es ein Dietmar Bartsch, sei es eine Karin Ley, sei es sie, immer sich sehr deutlich gegen antisemitische Äußerungen platzieren. Da ist, glaube ich, relativ wenig Zweifel, dass sie da sehr stark gegenstehen. Warum passiert das in der Intensität nicht auch von den Jungen aus der Partei?
Weil, ich habe es vorhin gesagt, tatsächlich eine Partei, die sich verdoppelt und eine Menge an Mitgliedern aufnimmt, die noch nie in einer Partei eingebunden waren, wir auch lernen müssen, miteinander in diese Gespräche zu kommen. Also wir haben das in Thüringen gehabt. Ich habe eine ganz junge Aktivistin gehabt, die mir den ganzen Tag diese Hamas-Scheiße in den internen Chats geschickt hat. Die hätten sie jetzt auch nennen können. Für sie war das alles eine emotionale Dimension. Es hatte gar keinen rationalen politischen Kern. Es hat einen rein emotionalen. Also es kam immer wieder ein getötetes Kind und daran ist die israelische Armee schuld. Und wenn du dann gesagt hast, merkst du gerade, dass du auf dem Weg bist zu sagen, der Jude frisst Kinder, dann sind wir wirklich am Antisemitismus des NS. Ja, aber diese junge Frau hat keine andere Zuordnung. Das heißt, wir müssen erst anfangen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir müssen uns auseinandersetzen. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass das Menschen in dieser Gesellschaft sind. Also das ist das, was RIAS ja feststellt. Und deswegen bin ich froh, dass wir die Organisation RIAS haben. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und aus diesem Grund ist es auch gut, dass Jan van Aken in der Deutlichkeit für uns die Position klargemacht hat. Aber es gibt keinen Automatismus, es gibt kein Etikett, das man anklebt in dem Moment, wo der bei uns in die Partei eintritt, dass er diesen Teil seines eigenen Deutungsraumes, in dem er sich bewegt, dass er den umorganisiert. Und eine Bemerkung sei mir gestattet, die Bilder von Gaza sind im Moment schwer erträglich. Und zwar auch für die, die solidarisch an der Seite von Israel stehen. Das sagen meine ganzen jüdischen Freunde, die mir im Moment signalisieren, dass sie mit dieser Regierung gar nichts mehr am Hut haben.
Ja, das höre ich aber auch. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf die jüngeren Linken hin zu, oder auch vielleicht einfach nicht nur pauschal junge Linke, sondern irgendwie auf jüngere Menschen kommen. Glauben Sie, dass ein Stück weit auch der Kontakt zur Geschichte unseres Landes und auch zur Staatsräson verloren gegangen ist?
Die Frage Staatsräson löst ja sofort immer Hektik aus, weil damit ist dann die Merkel-Rede gemeint. Ich bei mir sage immer, das ist die Gysi-Rede. Also Gysi hat sich dazu mal sehr deutlich geäußert. Ich habe immer die Begründung gegeben, als Thüringer Ministerpräsident verweise ich zuerst auf Topf und Söhne. Das schlimmste Verbrechen der Menschlichkeit, das begangen worden ist, ist von Technikern aus Thüringen, aus Erfurt begangen worden, auf deren Briefkopf stand immer gerne für sie im Dienst. Und das steht heute an der Gedenkstätte Topf und Söhne ja außen dran, damit klar ist, wir müssen darüber reden. Und ja, ich bin dabei Ihnen. Ich glaube tatsächlich, dass das, was wir im Schulunterricht haben über den Holocaust, nicht ansatzweise ausreichend das abbildet. Und was mir große Sorgen macht, dass wir mit den Gedenkstätten, die wir haben, gerade dabei sind, die letzten überlebenden Zeitzeugen endgültig zu verlieren. Also Naftali Fürst, ein Freund von mir, der Vorsitzende aus Buchenwald, das ist so ein großartiger Mensch, wenn der in Schulklassen geht. Dann Frau Friedländer hier in Berlin, die ist doch, also das ist doch, also es haut einen doch weg, wenn man mit so einer Person unterwegs ist. Ja, das ist
ein Verlust auch, wenn sie dann einfach jetzt, im Endeffekt ist niemand mehr da, der wirklich dann irgendwann aus erster Hand
erzählen kann. Und wie vermitteln wir das? Das ist der Punkt. Und wenn das nur vermittelt wird als einen Lernprozess, da gab's mal was.
Ganz
dann,
weit weg.
Ja, und dann können die anderen wieder kommen. Und jetzt rede ich von denen, die sagen, Die Zeit von 33 bis 45 war ein Vogelschiss. Mhm. Das sind die, die jetzt die Deutungshoheit haben wollen. Höcke, der sagt, wir brauchen eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur. Mhm. Die AfD, die den Herrn Wagner von Buchenwald permanent angreift, weil er so hartnäckig und klar sagt, wann sie NS-Worte, NS-Figuren, NS-Redewendungen benutzen. Höcke benutzt sie vorsätzlich und systematisch. Mhm. Immer wieder aufs Neue. Er genießt es offensichtlich, einen Prozess nach dem anderen zu haben und versucht damit eine Normalität zu erzeugen, und die macht mir Sorgen, weil am Ende so Sätze wie Alles für Deutschland, mhm, umgewandelt in Alice für Deutschland.
Das ist zynisch.
Ja, aber jetzt reden wir von den jungen Leuten, die damit keinen Kontext haben. Mhm. Die verstehen die Diskussion nicht mehr.
Ich glaube, viele würden es gar nicht verstehen. Also auch,
und deswegen hilft mir alleine immer nur die antifaschistische, sagen wir mal, Parole. Wir sind alles Antifaschisten. Und dann kommen die anderen und sagen, Antifa sind Schläger. Das ist die SA von heute. Oder Frau Weidel, die dann mit Herrn Musk videofoniert und dann erklärt, dass Hitler ein Linker sei und so weiter. Ja. Da merken Sie, wie tatsächlich das die Ausprägung, wie kriegen wir wirklich das Besondere an diesem historischen Versagen im deutschen Volk, wie kriegen wir das thematisiert?
Vielleicht nutzen wir das als Überleitung zum zweiten Thema, weil ich glaube, das ist nicht so weit weg davon.
Die AfD ist auf einem Höhenflug. In einzelnen Umfragen liegt sie bereits als stärkste Kraft vorn. Besonders in den ostdeutschen Bundesländern feiert sie von Wahl zu Wahl neue Erfolge. 2026 stehen wieder Landtagswahlen vor der Tür. Und es könnte erneut ein Erfolg für die AfD werden. Aber wieso schaffen es andere Parteien nach all den Jahren nicht, der AfD das Wasser abzugraben? Und welche Strategien haben die demokratischen Parteien bislang versäumt?
Als zweites sprechen wir heute über die politischen Realitäten in Ostdeutschland und wie sich die demokratischen Parteien dort verhalten müssen. Sie waren zwei Legislaturperioden Ministerpräsident von Thüringen bis 2024, also in dem Bundesland, in dem die AfD zuletzt mit knapp 33% ihr bestes Ergebnis ever eingefahren hat und zum ersten Mal stärkste Partei bei einer Wahl geworden ist. Jetzt sind Sie persönlich zurück in Berlin. Mit welchem Gefühl blicken Sie momentan in die Ferne nach Thüringen?
Erstmal ist es so, wir haben zwei Bundesländer, die keine Mehrheitsregierung haben. Mhm. Also wir haben etwas, das ist bei mir begonnen worden mit Dreierkoalitionen, die gab es bis dahin nicht. Dann die erste Minderheitsregierung ever, die ich hart durchhalten musste, die nicht ganz, also vergnügungssteuerpflichtig war sie nicht.
Das glaube ich.
Aber ich habe sie aus staatspolitischen Gründen auch durchgehalten. Und die Kommunikation in alle demokratischen Strukturen und Parteien gehalten. Und jetzt haben wir in Sachsen eine Regierung, die über nicht einmal ansatzweise eine Mehrheit verfügt und trotzdem im Moment dabei ist, sich immer noch gut zu organisieren. Das sind neue Politikfelder, also Politikansätze, die aber nicht dazu führen, dass die AfD dadurch entzaubert wird. Mhm. Die AfD wird auch nicht entzaubert, indem man sie einbindet. Das ist ja das, was in Sachsen-Anhalt mal theoretisch thematisiert worden ist. Oder was in manch einem Landkreis auch praktiziert worden ist und zu glauben, dass man da irgendwie mit der Normalisierung irgendwie weiterkäme. Mit der Normalisierung werden Sie den ein oder anderen AfD-Funktionsträger, der dann in so einem Amt ist, werden Sie sicherlich einbinden können. Aber, also in Italien gab es das mit der Cinque Stelle, der Fünf-Sterne-Bewegung, die in Parma zum Beispiel den regierenden Bürgermeister gestellt hat. Der ist dann am Ende ausgeschlossen worden aus der Partei. In Sonneberg haben wir einen AfD-Landrat, mit dem musste ich als Ministerpräsident sein Krankenhaus retten. Und mir ging es um das Krankenhaus und nicht um den Landrat und schon gar nicht um sein Parteibuch. Dafür ist er dann von Höcke kritisiert worden, dass er tatsächlich auch öffentlich gesagt hat, dass ich ihm geholfen habe, weil es mir ums Krankenhaus ging.
Sieht ja nicht so gut aus.
Ja, aber der Punkt ist, und deswegen glaube ich, dass die Parteien selber, die reflexartig immer nur Abwehrreaktionen bilden. Das ist nicht das, was wir eigentlich brauchen. Ja. Und deswegen plädiere ich ganz klar für mehr direkte Demokratie. Ich bin dafür, dass wir die Türen öffnen für neue Formen von Beteiligung. Mhm. Weil erst wenn wir die Bürger selber mit einbeziehen und sie selber sich spüren dabei, dann kann die AfD sich nicht mehr anmaßen, dass sie für die schweigende Mehrheit spricht. Mhm. Sie behauptet ja ständig, für die Mehrheit zu sprechen.
Sie behauptet auch ständig, dass sie für direkte Demokratie ist.
Vielleicht ist sie ja dafür, aber vielleicht nur dann unter ihrer Ägide. Ich bin für regelgeordnete, direkte Demokratie. Also ich bin nicht für Regellosigkeit. Ich bin auch nicht dafür, dass man einfach nur top-down direkte Demokratie macht. Also wenn der regierende Herr Höcke dann meint, er bräuchte zur Absicherung seiner Regierungszeit, also das Orbán-Modell. Wenn man so daran geht, davon rede ich ausdrücklich nicht. Ich rede davon, dass in der Frage, ich will es mal nehmen, die Maßnahmen, Corona-Maßnahmen. Bei den Corona-Maßnahmen ist in der Schweiz zweimal von der Wahlbevölkerung abgestimmt worden. Zweimal hat die Mehrheit für die Maßnahmen gestimmt. Das bedeutet bis heute, dass die Partei, die Politikzufriedenheit in der Schweiz heute messbar deutlich höher ist wie in der Bundesrepublik Deutschland, weil Corona bei uns eine Zäsur ausgelöst hat. Da ging es um Freiheitsrechte, da ging es um Kindergärten, da ging es um Schule, da geht es um das Sensibelste in der Gesellschaft, nämlich die Kinder, die eigenen Kinder und all das. Und da hätte ich mir gewünscht, dass wir tatsächlich eine Offensive haben, bei der auch über solche Dinge abgestimmt werden kann. Dann musst du nämlich als derjenige, der bestimmte Maßnahmen will, auch die Begründung so sauber liefern, dass du das Gefühl hast, dass die Mehrheit das auch mitträgt. Und wenn sie es mitträgt, dann kann hinterher niemand behaupten, er hätte es alleine, nur an ihm liegt es, das Volk zu vertreten.
Ist ja ein Stück weit auch eine Absicherung. Aber wenn wir jetzt gerade auf die Realitäten gucken, also so schnell wie, wenn Sie jetzt sagen würden, direkte Demokratie wird uns hier alle retten, dann wird es eine ganze Weile dauern, bis wir sowas vielleicht mal irgendwann etablieren. Jetzt ist es so, dass die AfD bei der Bundestagswahl bis zu 38% der Zweitstimmen in ostdeutschen Bundesländern geholt hat. Wo sehen Sie denn persönlich die Grenzen dieses Erfolgs und was würde passieren, wenn die AfD tatsächlich eine absolute Mehrheit in einem Bundesland holen würde?
Dann ist es so. Also erstmal, ich kann nicht demokratische Wahlen dann kritisieren, wenn sie ausgehen, wie sie mir nicht gefallen. Deswegen habe ich auch am Wahlsonntag der Landtagswahl gesagt, es war für mich ein Festtag der Demokratie, auch wenn ich mein Amt verloren habe. Es war ein Festtag, weil mehr Menschen zur Wahl gegangen sind wie all die Jahre zuvor. Ja, und sie haben AfD gewählt. 33%. Aber 67% haben sie nicht gewählt. Und alle Welt hat aber nur über die 33% geredet. Das finde ich dann weniger festlich. Ich habe dann den Übergang auch demokratisch organisiert, weil ich wollte, dass auch der neue Ministerpräsident mit erhobenem Haupt in die Staatskanzlei geht und der alte Ministerpräsident mit eben solchem erhobenen Haus rausgeht. Es also einen demokratischen Übergang gibt. Die AfD hat uns bei der ersten Landtagssitzung gezeigt, was sie machen, wenn sie formal Macht haben. Sie haben dem Sprecher der CDU, wir hatten als demokratische Fraktion uns verständigt, dass nur der CDU-parlamentarische Geschäftsführer agiert, weil wir schon ahnten, dass das ganz übel wird. Und dem wollte er dann das Wort entziehen, den wollte er des Saales verweisen, der hat die Mikrofone abgestellt und was nicht alles. Er hat den Direktor des Landtags angeschrien. Also es war,
das war eine Shitshow, kann man nicht anders sagen.
Ja, es ist Demokratie, es ist Parlament und es ist das Zerstören von Parlament. Und da war ich froh, dass wir ein Verfassungsgericht in Thüringen haben, bei dem alle Verfassungsrichter eine deutliche Mehrheit bekommen haben, als sie im Parlament gewählt worden sind. Das heißt, sie haben wahrscheinlich auch Stimmen von der AfD gekriegt damals, als sie gewählt worden sind. Und das hat dann der AfD wieder nicht gefallen, dass dieser Verfassungsgerichtshof dann diesem Treiben ein Stoppschild gesetzt hat. Das ist aber parlamentarische Demokratie im Rechtsstaat, dass das oberste Gericht sagt, stopp, ihr macht hier jetzt nicht mehr weiter, so nicht. Was hat die AfD gemacht? Sie hat die Richter angegriffen. Sie hat sie versucht, namentlich und persönlich runterzuputzen, niederzumachen. Und etwas Ähnliches ist ja jetzt leider im Deutschen Bundestag passiert. Und deswegen finde ich die Wahl, die gescheiterte Wahl der Richterwahl, ein ganz schlimmen Fehler, den Jens Spahn zu verantworten hat, der uns hätte nicht passieren dürfen, weil das wiederum auf die AfD einzahlt.
Lassen Sie uns mal auf ein Buch schauen, was Sie geschrieben haben, zusammen mit dem ostdeutschen Historiker Ilko Sascha Kowalczuk. Das ist ein Gespräch über die Realitäten im Osten. Und ein Satz fand ich spannend. Sie beschreiben darin die Absurdität, dass die AfD es geschafft hat, von einer westdeutschen Professorenpartei in wenigen Jahren den, Zitat, Umschwung zur ostdeutschen Kampf- und Abwehrorganisation zu schaffen. Warum hat Also wie hat die AfD es geschafft, das Vertrauen in Ostdeutschland in so einem großen Maße zu erringen, obwohl die Wurzeln gar nicht im Osten liegen? Das ist doch eigentlich ein absolutes No-Go für Ostdeutsche oft.
Sollte man denken. Aber da geht es um Emotionalität. Tatsächlich ist es so, die neu gegründete AfD hatte im Osten am Anfang keine gute Performance. Mhm. Aber Herr Höcke hat sofort begriffen, welche Chance darin besteht. Und so hat man angefangen, erstmal über diese Organisation der Flügel, alles an rechtsradikalen Strukturen aufzusaugen, also anzudocken, mit Herrn Kubitschek zusammen sozusagen das geistige Zentrum neu zu basteln. Und dazu hat man im Sinne von Gramsci angefangen, Kulturkampf von rechts zu führen. Das begann eben, dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen. Und ich finde das so anmaßend, dass Herr Höcke so einen Satz sagt.
Auch Westdeutsch,
ne? Ja, na klar. Also es hat mich durchzuckt, als ich diesen Satz bei ihm das erste Mal gehört habe, weil ich gesagt habe, ich würde mich nie wagen, sowas zu sagen, weil er war 17 und keine Ahnung, wo er in Westdeutschland unterwegs war zu der Zeit. Ich weiß aber, dass ich ihn später auf einer Nazi-Demo in Dresden gesehen habe. Und da wollte er ja nichts davon wissen. Da hat er dann gesagt, ich habe mich da doch nur mal hinbewegt. Ich wollte nur mal nach dem Rechten sehen. Und diese Art des Rumschleichens, das war am Anfang so ein wenig fremdelnd und dann immer offensiver. Und über die Begrifflichkeiten, dafür sind wir nicht auf die Straße gegangen, oder als klar war, dass mit dem Impfen, Ostdeutsch ist eigentlich Impfland gewesen. Mhm. Hochinteressant für mich, der ich damit am Anfang gar nichts anfangen konnte, weil mich meine ostdeutschen Mitstreiter in der Fraktion immer gesagt haben, hier wird geimpft. Mhm. Und dann kam die Corona-Impfung und dann war es auf einmal das amerikanische Gift und das russische Gute, das man uns vorenthält. Und in diese Gemengelage tauchte dann die AfD bei diesen Montagsdemonstrationen auf und ein und durchdrang das. Dann kam Windkraft. Ist in Ostdeutschland ein großes Thema. Jede Windkraftanlage, die leider nicht so aufgebaut ist, dass die Gemeinde das Geld verdient oder das Geld in der Gemeinde bleibt, ist dort ein Fremdkörper, was ich auch schlimm finde. Ich bin für Windkraft, aber ich bin dafür, dass diejenigen, wo diese Anlagen stehen, auch einen Vorteil davon haben, dass die Anlagen da stehen. Und das hat dann die AfD aufgesaugt und man hat eine Mischung daraus entwickelt. Und jetzt ist Herr Höcke auf einmal der Erfinder der Simson. Wahrscheinlich hat er die Schwalbe noch selber gebaut. Jetzt war er gerade wieder mit 120 Schwalben offenkundig an den Plotner Teichen unterwegs. Und dann denke ich, ja, interessant. Er benutzt die Bilder, er benutzt das Feeling. Und damit kommt dieses, was ich jetzt an vielen Handwerksautos sehe, in Frakturschrift Ostdeutsch. Und dieses Ostdeutsch meint aber nicht, stolz zu sein auf das, was man selber erreicht hat, sondern meint, wir unterscheiden uns von euch da, von da drüben. Mhm. Von euch da drüben lassen wir uns nicht sagen. Und auf einmal wird die AfD zur ostdeutschen Identifikation. Das ist ein wirklich erstaunlicher Wandlungsprozess, den Leute wie Kubitschek und Höcke geschafft haben.
Es ist halt eine totale Abgrenzung, ne? Wir gegen die und wir...
Anti-amerikanistisch, anti-westlich, und das Anti-amerikanistische gerät jetzt gerade durcheinander, wenn ihre Parteiführung mit Elon Musk oder mit Trump oder sonst was da interagiert. Das wird dann lustig, weil man dann ja auf der Populistenseite ist, auf der man ja eigentlich sein will. Aber eigentlich da drunter liegt, und das ist das, worum es in dem Buch geht, worüber ich mit Herrn Kowalczuk wirklich intensiv geredet und gerungen habe. Tatsächlich, dass da drunter sowas wie langjährig eintrainiert, anti-westlich, anti-amerikanische Ressentiments verankert sind, die jetzt alle wieder gut bedient werden.
Schauen wir nochmal drauf, wie man denn jetzt aktuell mit diesen Strukturen und auch diesen Mehrheiten in Ostdeutschland umgehen kann. In Thüringen hat die AfD mehr als ein Drittel der Sitze im Parlament und sie sagen im Buch, damit muss man umgehen, sonst kann man den Parlamentsbetrieb einstellen. Was heißt das damit?
Naja, was ich gesagt habe. Wenn Sie Verfassungsrichter wählen müssen, brauchen Sie eine Zweidrittelmehrheit. Und erklären Sie mir, wie man das macht, wenn man am Ende sagt, wir wissen, dass ein Drittel plus AfD ist.
Rechnerisch schwierig.
Ja, nee, das ist auch unmöglich. Mathematisch. Ja. Und wenn Sie an das Ergebnis kommen, dann ist es unmöglich. Dann muss man dealen mit denen. Nein, es geht gar nicht um Dealen. Mir geht es überhaupt nicht um Dealen. Ich finde es nur ganz schwierig zu sagen, Wir lassen keine Mehrheitsentscheidungen im Parlament generell zu, sobald eine Stimme der AfD dabei ist. Hm. Wenn Sie diesen Satz so absolut in den Raum stellen, dann sind sie mit 2/3 Mehrheiten raus. Verfassungsänderung. Ich hätte gerne in Thüringen eine Verfassungsänderung auf den Weg gebracht, nämlich für mehr direkte Demokratie. Ich nehme dabei in Kauf, dass die Mehrheit, die verfassungsändernde Mehrheit nur zustande kommt, wenn auch AfDler dem zustimmen. Und ich gehe nicht auf die AfD zu, um sie einzuladen, daran mitzuarbeiten. Mhm. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass wenn ich auf die 2/3 Mehrheit will, ich das zur Kenntnis nehmen muss. Oder, und das ist das alternative Szenario, das muss man genauso radikal durchdenken und dann aber auch radikal praktizieren. Das, was in Thüringen jetzt gerade praktiziert wird, nämlich durch die Erkenntnis, dass die AfD in Thüringen eine Erkenntnis gewonnen und geronnenen Befund hat, eine rechtsextreme Partei zu sein, kann sie nicht mehr eine normale Beschäftigungsplattform für Beamte sein. Deswegen muss jetzt die beamtenrechtliche Frage gegen Polizeibeamte geklärt werden. Oder das Waffenrecht muss geklärt werden. Weil im Waffenrecht steht, dass Organisationsangehörige von rechtsradikalen Parteien keine Waffenbesitzkarten haben dürfen. Mhm. Und diese Prozesse laufen gerade. Also es gibt einen Polizeibeamten, der sich von der AfD-Fraktion hat, für die AfD-Fraktion hat freistellen lassen. Diese Freistellung ist zurückgezogen worden. Dagegen klagte die AfD. Das Gericht muss das entscheiden. Mhm. Waffenrechtlich sind 2 Verfahren gelaufen. Da hat die Behörde aberkannt. Dagegen haben die geklagt. Haben insoweit Recht bekommen, weil das Gericht gesagt hat, die politische Begründung stimmt. Die persönliche Begründung der Zuordnung, ob es per se für jedes Mitglied gilt, ist uns nicht dargelegt. Das muss rechtsstaatlich dargelegt werden. Wenn das sauber durchdekliniert ist und jetzt noch die Entscheidung kommt, ob die Bundes-AfD bekanntermaßen, also erkenntnisgewinnungstechnisch bewiesen, durch das Gericht bestätigt, eine rechtsradikale Partei ist, dann ist der Weg in Richtung eines Verbotsverfahrens durch Karlsruhe zu Ende zu führen. Dann muss man es tatsächlich auch qualifizieren und dann auch führen. Und dann muss man sich damit in der Gesellschaft auch auseinandersetzen, dass eine Partei, die 1/3 der Sitze hat, trotzdem gleichzeitig erkenntnisgewinntechnisch rechtsradikal ist, dann muss man sich damit auch gesellschaftlich auseinandersetzen.
Wenn man auf das erste Szenario schaut und Sie sagen, okay, wenn die AfD für ein Gesetz stimmt, man geht nicht auf die zu, aber wenn die dafür stimmt, dann hat sie halt dafür gestimmt. Da würden einige Leute sagen, damit wäre die Brandmauer in Anführungsstrichen gebrochen. Weil das ist ja immer eine Frage von Definition. Wie nimmt man das?
Ich habe 2 gleichrangige Bedingungen genannt.
Genau.
Und beide gleichrangig habe ich nebeneinander gestellt, um deutlich zu machen, man muss sich entscheiden auf dem Weg dahin, was man tut. So, und ich kann mich erinnern an Entscheidungen im Thüringer Landtag, die bewusst von der CDU lanciert worden sind, um sie ausdrücklich mit der AfD genehmigt zu bekommen. Das lehne ich ab.
Die CDU hat, glaube ich, 2 im Thüringer Landtag mit denen gestimmt, ne? Einmal zum Thema Gendern und.
Zugestimmt haben sie öfters, auch bei uns.
Ja.
Der Unterschied ist zwischen einfach nur zugestimmt, ob man bewusst ein Verfahren einleitet, bei dem man weiß, ich kann die Mehrheit nur erzeugen.
Mit der AfD.
Durch die AfD. Durch die AfD. Nicht mit der AfD. Durch die AfD. Und bei Gendern gab es gar keinen Grund.
Und da Windkraft im Wald oder so war das
genau,
andere, ne?
Genau. Und die 3. war Grunderwerbsteuersenkung. Die 3 waren eigentlich alle 3 nur gemeint gegen die Landesregierung, also gegen meine Regierung. Und in allen 3 Feldern hatte ich vorher der CDU angeboten, dass wir reden. Bei der Grunderwerbsteuer ging es um die Förderung von jungen Familien. Das hätte ich sehr begrüßt. Da gab es gar keinen Grund mit der AfD, diese Abstimmung zu erzwingen. Wir mussten es hinterher reparieren. Bei Gendern gab es gar keinen Grund, weil da stand unter anderem drin.
Thema auch,
ja. Nee, da stand unter anderem drin, dass wir Sie daran hindern sollten, Sie als Journalisten, dass Sie nicht gendernd vor dem Mikrofon sitzen. Als wenn die Gewaltenteilung irgendwie bei der CDU nicht vorkam. Was geht mich der öffentlich-rechtliche Rundfunk an?
Ist ja mittlerweile auch ein Ministerienthema, ne?
Ja, das ist das, was Herr Weimar jetzt gesagt hat. Aber er sagt ja auch so seltsame Sätze wie die AfD und die Linke sind gleich gefährlich oder man muss die Linke und die AfD gemeinsam von jeder demokratischen Entscheidung fernhalten und all solche Sätze sagt er.
Was auch rechnerisch zumindest auch relativ schwierig wird in der Zukunft. gemacht.
Also ich darf daran erinnern, wie Herr Merz im zweiten Wahlgang überhaupt die Möglichkeit bekommen hat, am gleichen Tag noch gewählt zu werden. Wir als Linke haben ja Herrn Merz nicht gewählt. Wir wollten ihn auch nicht wählen. Aber wir wollten das Parlament nicht beschädigen lassen. Und die AfD wollte das Parlament beschädigen.
Wir schauen nochmal ins nächste Jahr. Und zwar gerade im Osten wird nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Und manche haben insbesondere mit Blick auf Sachsen-Anhalt schon eine Sorge, dass da, ob da überhaupt eine stabile Regierung gebildet werden kann mit den aktuellen Mehrheitsverhältnissen. Könnten Sie sich vorstellen, Sie haben ja eine Minderheitsregierung jetzt eine ganze Weile geführt gehabt und haben gesagt, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Wäre ein Modell denkbar, wo eine Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt regiert, wo man definitiv in Kauf nehmen müsste, dass die AfD teilweise Gesetze mit beschließt?
Also in Sachsen-Anhalt gab es ein Modell, das hieß das Magdeburger Modell. Da hat der Ministerpräsident Höppner mit der Tolerierung durch die Linke, also damals PDS, regiert. Das galt ja schon als Weltuntergang. Also insoweit ist Sachsen-Anhalt schon prädestiniert für Dinge, die mal neue Ideen sind. Von daher ist die Frage, wenn wir den Wahlsonntag dann erleben, ob wir am Wahlsonntagabend feststellen, dass die CDU über ihren Kalten Krieg mal nachdenken muss.
Also ich meine, wenn man das rechnerisch angucken könnte, letzte Umfrage wäre möglich CDU mit Linke und BSW, da hätte man eine Regierungsmehrheit, was glaube ich in einen halben Bürgerkrieg in der CDU auslösen würde, wenn man das irgendwie angehen würde.
Ich weiß
nicht,
warum Sie sagen, dass es einen Bürgerkrieg auslöst, wenn ich sage, dass der Kalte Krieg doch lange vorbei ist. Eigentlich sollten doch alle in der CDU mal begreifen, die Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag kriegen Sie nur mit uns.
Aber wollen Sie jetzt gerade für eine CDU, BSW,
ich werbe für gar nichts. Ich verweise nur auf rationale Argumente. Ja. Und ich finde es dann mit dem Wort Bürgerkrieg zu begleiten.
Na, in der sehr, CDU, sage ich.
Ja, aber es ist trotzdem schwierig, weil.
Aber alleine inhaltlich kommt man ja nicht zusammen.
Das weiß ich nicht. Ich habe 10 Jahre lang ein Land regiert, in dem die CDU häufig mitgestimmt hat. Also es scheint ja doch zu gehen, zumindest dann, wenn ein Verantwortungsträger der Linken die Hauptverantwortung trägt. Dann muss man es halt uns überlassen, wenn man selber nicht in der Lage ist, seine Kleingeistigkeit zu überwinden. Also wenn man die Weimars dieser Welt reden lässt, dann kommt am Ende nur ein Anwachsen des Populismus raus. Oder wir reden mal dann tatsächlich über Dinge, die verändert werden müssen. Da geht's um Kindergarten, da geht's um Schule, da geht's um längeres gemeinsames Lernen, da geht's um den ländlichen Raum, da geht's um Landambulatorium, um die Gemeindeschwester Agnes. Das wären doch alles Themen, in denen wir eine ganze Menge einbringen könnten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die CDU nicht in der Lage wäre, mit all diesen Themen umzugehen.
Genau, ich möchte nämlich nicht nur über die AfD reden, sondern wir wollen jetzt mal schauen, was vielleicht noch zum Ende ein paar mehr Lösungen oder Mechanismen sein könnten, wo man ansetzen kann.
Mehr direkte Demokratie.
Das hatten wir schon geklärt. Was denn darüber hinaus? Was wäre denn was, wo Sie sagen würden, okay, das wäre ein Game Changer, wenn sich das auch im ländlichen Osten durchsetzt?
Na, tatsächlich über den ländlichen Raum, den Ausgangspunkt von Politik mal aus dem ländlichen Raum denken. Wir haben eine so radikale Veränderung der Strukturen. Wir haben einmal die Veränderung der Arbeitswelt. Die DDR-Arbeitswelt war völlig anders wie die BRD-Arbeitswelt, weil die DDR-Arbeitswelt gleichzeitig soziale Komponenten hatte, also den Kindergarten, die Krankenschwester, das Ferienobjekt und. Das kennt ja der Westbetrieb überhaupt nicht. Das war der eine Teil. Der zweite Teil war, dass in der DDR tatsächlich auch in den ländlichen Raum Produktion gelegt worden ist. Ich habe ja Familie in der Altmark und wenn ich die besucht habe, meine Schwägerin war Kabelwicklerin in einem ausgelagerten Betrieb. Die haben teilweise für westdeutsche Betriebe dort gearbeitet, aber eben im ländlichen Raum. Das kennt unser Land nicht, also unser jetziges Land, so wie es verfasst ist. Das heißt, wir haben in diesem Bereich neue Bundesländer einen Verlust von gefühlt Heimat, weil bestimmte soziale Strukturen oder sozial prägende Strukturen da ist. Und das neu aufzufüllen, zum Beispiel durch eine Dorfstiftung, durch eine Plattform, wie ein Dorf sich selber ermächtigt. Ich habe ein Beispiel, das ist Bloten, an den Blotener Seen, Drehbar, ein kleiner Ort, die haben dort eine Kultur- und Heimatstiftung. Und mit dieser Kultur- und Heimatstiftung betreiben sie ihren Bürgerbus. Und das hat zu einer völligen Veränderung geführt, dass auf einmal bei ihnen selber sowas stattfindet. Oder Stelzen. Das ist ein kleiner Ort im Grenzgebiet zu Sachsen und Bayern. Dort machen die einmal im Jahr ein Riesenfestival, die Stelzenfestspiele Bayreuth. Das ist so ungeheuerlich, wenn man sieht, wie dieses ganze Dorf mitmacht. Das heißt, dort gibt es ein ganz anderes Gefühl. Und wenn man es füllen würde, dass das, was in den ländlichen Räumen alles erreicht worden ist und es stärkt, und wenn man es dann noch schafft, dass der Bus auch unter der Woche dahin kommt und in den Ferien auch fährt, also andere Formen von Nahverkehrsmodellen. Und wenn wir es dann noch schaffen, dass die Gemeindeschwester auch da ist und erreichbar ist, weil der Landarzt oder der Facharzt wird nicht mehr da sein. Also die Frage, statt kleinere Krankenhäuser zu schließen, umzuwandeln in Landambulatorien mit Gemeindeschwestern aufzufüllen und zu begleiten, damit in jedem Dorf jemand spürbar ist, den man auch erreicht. Und das Ganze so, dass das Dorf selber sich spürt. Dann glaube ich, dass das die Stimmung sich verändert und nicht diese großen, lauten, internetbasierten, großen Schreihälse alles dominieren. Und deswegen würde ich ganz gerne, dass wir auf die Sachebene kommen, dass Menschen selber sich wahrnehmen und ihr Lebensalltag auch gestalten und auch da merken, dass sie selber dabei sind. Sich selber zu ermächtigen, Teil einer emanzipatorischen Entwicklung zu sein.
Warum haben Sie es geschafft, in Thüringen zur Bundestagswahl Ihren Wahlkreis direkt zu gewinnen als einziger, ich glaube einziger Linker in ganz Thüringen, oder?
Naja, in Ostdeutschland ist es nochmal Sören Pellmann in Leipzig. Genau, und also Thüringen, wenn wir von der Fläche reden, ansonsten die drei Berliner, klar. Und in Thüringen ist es der Wahlkreis Weimar-Erfurt. Und das hängt schon damit zusammen an in der Landtagswahl. Ist meine Partei von 31% auf 13% abgestürzt. Ich selber bin aber im Erfurter Wahlkreis zum selben Wahlsonntag auf über 42% gestiegen. Das heißt, meine Bekanntheit, meine Beliebtheit und auch, dass man sagt, dieser Mann oder dieser Mensch steht für Thüringen, dieser Mensch steht für seine Heimat oder er steht für die Nachbarschaft. Er ist auch wählbar für Menschen und das ist bei der Bundestagswahl dann für mich erkennbar geworden, die noch nie die Linke gewählt haben und die auch nie die Linke wählen würden, die bewusst ihre Erststimme mir gegeben haben. Also CDUler, aktive CDUler, die mir auch gesagt haben, wir werden sie mit unserem Vertrauen ausstatten, damit sie unsere Interessen in Berlin vertreten. Und da bemühe ich mich auch weiterhin, mein Freigeist zu sein, ein Freigeist zu sein, der sagt, ich gucke aus der pragmatischen Sicht auf das Leben und ich will Angebote unterstützen, die das Leben erleichtern, dass die Menschen spüren, das ist ihr Leben. Wenn ich darüber rede, rede ich nicht über den großen Parteitagsdeutsch, irgendwelche Semantik oder sowas, sondern ich rede über das normale Leben.
Aber wäre das nicht das, um hinten die Klammer zu schaffen, was vielleicht einfach ein Schlüssel gegen eine AfD-Übermacht sein könnte, dass genau mehr Leute aus demokratischen Parteien, vielleicht auch aus Ihrer Partei, das mehr so machen würden?
Wenn wir die Parteilogik im parlamentarischen Raum uns angucken, dann ist es so, dass derjenige, der Mainstream-Technik in seiner Partei, und ich rede jetzt von allen, ich unterscheide da jetzt überhaupt nicht, wer mainstreammäßig unterwegs ist, der wird dann weitergegeben. Der hat eine Chance auf die nächsten Punkte. Ich bin Seiteneinsteiger gewesen. Ich bin Querkopf gewesen, als ich schon in die Politik kam. Und ich bin es geblieben. Also die Frage von Querköppen ist nicht so häufig, weil der Apparat selber und die Funktionalität dieser Apparate dazu führt, dass man immer in den gleichen Mühlen am Ende drin ist. Und das halte ich für einen Teil des Problems, weil, und auch darüber reden wir in dem Buch, weil tatsächlich die Anzahl von Mitgliedern in den Parteien, und zwar die Anzahl der Parteien hat sich vergrößert, aber die Anzahl von Mitgliedern hat sich deutlich verkleinert. Ja. Und deswegen kommen wir in eine Repräsentationslücke, die immer gefährlicher wird. Und wenn dann eine große Kraft kommt, die dann populistisch nur noch die Pauke haut, dann wird's gefährlich, weil dann sind wir tatsächlich bei Orban oder Trump oder ähnlichen Erscheinungsformen. Und da habe ich keine Lust, dass wir in so eine Richtung kommen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass neben der repräsentativen Demokratie tatsächlich die partizipative dazu gehört, aber eben eingebettet. Nicht mehr Geld in den ländlichen Raum schütten, sondern mehr Geld zur Verfügung stellen, damit im ländlichen Raum eine Selbstermächtigung, eine Selbstorganisation stattfindet. Nicht die große Verwaltungsreform über die kommunalen Verwaltungen ausschütten, sondern schauen, wie dörfliches Leben im Zentrum vitalisiert wird. Denn tatsächlich die Dörfer bei uns in Ostthüringen feiern die jetzt gerade 700, 800, 900 Jahre. Wenn man sich dann mal überlegt, was die in den 900 Jahren in so einem Dorf erlebt haben, wie viel Höhen und Tiefen die hatten und wie viele Dörfer im 30-jährigen Krieg tatsächlich komplett vernichtet worden sind, dann spürt man das bis heute. Die Flurstücke heißen ja noch so, obwohl das ja schon Jahrhunderte her ist. Und trotzdem merkt man, dass ein Verlust von Gemeinwesen ganz schnell einsetzen kann, wenn man sich aufgibt. Und ich kenne Dörfer, die haben sich aufgemacht, Dinge positiv anzugehen. Und ich kenne Dörfer, die sagen, ach, die da oben machen alles falsch und wir sind hier ganz alleine und verloren.
Kurzer Ausblick aufs kommende Jahr. Was wünschen Sie sich parteiübergreifend von der politischen Kultur im Land?
Ehrlicherweise geht mir immer durch den Kopf, was mich sehr geprägt hat, Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Also die Kraft zu haben, einfach auch mal zu sagen, lass es uns ausprobieren. Wenn der Bundestag, wenn die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag Bürgerräte als ein Element drinstehen haben, dann sollten wir nicht nur die Bürgerräte einbeziehen, zum Beispiel mal über den ländlichen Raum zu reden, sondern sie brauchen auch ein Instrument, wie es hinterher umgesetzt wird. Weil Bürgerräte einfach nur zu benutzen, um ihnen hinterher zu sagen, was sie uns liefert, ist uns doch egal. Das würde den bürgerschaftlichen Engagement einen Bärendienst erweisen. Deswegen würde ich gerne auch Bürgerräte tatsächlich auch in die Lage versetzen, dass hinterher von ihnen auch Volksinitiativen ausgehen, die breit aufgestellt auch Veränderung auslösen. Und ich bin überzeugt, wenn wir über Deutschland Ost und Deutschland West als unterschiedlichen Sozialisationsraum reden, nicht übereinander, nicht abfällig, die im Westen, die im Osten, sondern zu sagen, was war unterschiedlich und was könnten wir gemeinsam nutzen, um das, was uns gemeinsam hilft, zu einem besseren gemeinsamen Neuen werden zu lassen. Dann bin ich überzeugt, dass wir die Energie gut einsetzen können und das wird am Ende auch den Raum für große populistische Sprüche immer kleiner machen.
Letzte Frage, Sie kennen es schon vom letzten Mal. Am Ende geht es hier immer um Musik. Welcher Song hat Sie persönlich durch das Jahr begleitet?
Von guten Mächten wunderbar getragen.
Damit gehen wir raus. Dankeschön, dass Sie dabei waren.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hier feiere ich mit meiner Familie gerade Norus. Ich glaube, Norus ist so der einzige Tag, an dem ich mich wie eine echte Iranerin fühle.
Komm, nimm nur eure Geschenke.
Machen wir danach Hafels.
Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich unser Wohnzimmer in Germersheim verlasse und rausgehe, dann bin ich, wie soll ich das jetzt sagen? Naja, Alman Aida. So nennen mich die Leute.
Ach echt, wieso?
Ja, weil ich so korrekt bin und so.
Ja, weil ich hab das Gefühl. Ich bin eben sehr deutsch. Also ist auch wenig überraschend. Ich bin ja hier geboren und aufgewachsen. Und ehrlich gesagt, dass ich meine iranische Identität quasi an der Haustür ablege, war immer total normal für mich. Meine Mutter hat mir das mein ganzes Leben so vorgelebt.
Wieso sprechen wir draußen eigentlich fast nur Deutsch?
Ich möchte nicht, dass wir so auffallen mit unserer Sprache.
Bis vor 3 Jahren die größte feministische Protestwelle in der Geschichte der Islamischen Republik Iran ausgebrochen ist. Danach war meine Mama wie ausgewechselt. Wie sich das alles auf uns ausgewirkt hat und wie der Krieg in Iran im Juni auch nochmal alles umgeworfen hat, das hört ihr in Azizam, die Revolution meiner Mama. ein Podcast vom SWR und von Funk, produziert von ACB Stories. Ab dem 2. September überall, wo es Podcasts gibt.